Ja, ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen auch von mir. Es ist mir wirklich eine große Freude, dass ich heute hier... Wir haben jetzt das Jahr 2025, das hat gerade erst begonnen. Und wir müssen erleben, wie die Welt sich um uns herum viel, viel schneller verändert, als wir uns das hätten vorstellen können. Wer hätte denn noch vor Jahren daran gedacht, dass die USA einmal als demokratische Führungsmacht komplett ausfallen würden, so wie sich das jetzt gerade abzeichnet? Und dass Deutschland als große Wirtschaftsnation so ins Wanken gerät und dass wir einen Krieg erleben müssen vor den Türen Europas mit hohen Energiepreisen, mit überhöhten Lebensmittelpreisen. Und in den letzten Monaten hat sich die Politik weniger mit den Problemen als mit sich selber beschäftigt. Und da fragen sich doch ganz viele Menschen, was kommt da eigentlich noch? Und wenn wir dann auf das Weltgeschehen sehen und gleichzeitig auch unsere Probleme haben, von denen wir heute auch schon einige gehört haben, dann ist es doch nur zu verständlich, dass sich ganz viele Menschen um uns herum gerade große Sorgen machen. Und ich denke, das kennen wir auch, oder? Sorgen kennt jeder von uns. Und es ist nicht so einfach, sich keine Sorgen zu machen, so wie es im Wort heißt. Jürgen von der Lippe hat es mal in einem Lied sehr schön zum Ausdruck gebracht. Das kennt ihr vielleicht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Ja, ich finde, das ist zwar ein lustiger Text, aber es bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Denn wenn wir unsere Sorgen noch so gründlich zusammenpacken und sie auf den Herrn werfen, so wie es im Wort heißt, dann ist es doch oft so, dass sie am nächsten Morgen wieder da sind. Und da gibt es um uns herum ganz, ganz viele Menschen, die sich so große Sorgen machen, dass sie sich kaum mehr frei bewegen, frei leben können. Und aus Gesprächen in meinem Umfeld weiß ich von Menschen, die sich sogar so große Sorgen machen, dass sie vom Krieg träumen, in dem Krieg, wo hier überall Bomben fallen und wir nur notdürftig in Keller leben müssen. Und wegen dieser großen Sorge sind jetzt ganz viele Menschen auf der Suche nach Halt und nach Orientierung. Und wir alle hier haben jetzt die Möglichkeit, ja vielleicht sogar die Verpflichtung, Ihnen davon erzählen, dass es in dieser Situation eine Hoffnung gibt. Eine Hoffnung, die den Unterschied ausmacht. Und Gottes Wort berichtet uns von dieser großen Hoffnung, über die wir heute Morgen einmal gemeinsam nachdenken wollen. Und dazu schauen wir jetzt einmal auf den Apostel Petrus, von dem wir heute auch schon gehört haben. Er hat nämlich einen Brief an Christen geschrieben, die auch mit Sorgen, mit Not und Anfechtung zu kämpfen hatten. Und dieser Brief war vollgepackt mit ganz wertvollen Hinweisen, die den Christen damals Hoffnung geben sollten. Und davon lesen wir in Kapitel 1 in den Versen 1 bis 13. Und zur besseren Übersicht wollen wir diesen Text aber heute Morgen in 5 Punkte unterteilen, die allesamt ein fünffaches Vorrecht beschreiben. Und das sind Vorrechte, die auch wir gegenüber der Welt besitzen. Als erstes erfahren wir schon in der Einleitung von der ganz besonderen Stellung, in der sich die Gläubigen durch das Blut Christi befinden. Schlagen wir also, ihr habt es ja schon gemacht, das erste Kapitel auf im ersten Petrusbrief und lesen dort zunächst einmal nur die ersten beiden Verse 1 und 2. Dort heißt es: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer mehr zuteil. Also, schauen wir auf unseren Text. Da fällt uns zunächst auf, es gibt zwei Worte, die hervorstechen, nämlich Fremdlinge und Zerstreuung. Zerstreuung, das wird im Alten Testament meist in Bezug auf das Volk Gottes verwendet. Das zeigt, dass es hier in dieser Geschichte wohl vornehmlich um Judenchristen ging. Und Fremdlinge waren sie, weil sie als bekehrte Juden, genau wie wir heute, Fremdlinge in dieser Welt ohne Bürgerrecht waren. Und als gute Gläubige waren sie also wie Fremdlinge inmitten von ungläubigen Menschen. Und sie wurden dann bestimmt auch verfolgt und diskriminiert. Und es gab auch sicherlich Spannungen in dieser jungen Gemeinde. Und deshalb ist es gut zu verstehen, dass sie sich in dieser Situation so große Sorgen machten. Solche Sorgen, die auch wir alle hier kennen. Und mitten in solche Sorgen hinein spricht jetzt Petrus und sein Ziel, Stärkung und Trost. Damit es aber gelingt, mussten die Christen ihre Blickrichtung ändern. Weg von den Sorgen hin auf ihre ganz besondere Stellung als Auserwählte. Aber was ist das für eine besondere Stellung? Wofür hat Gott sie denn auserwählt? Und wo liegt nun der Unterschied zwischen den Juden als dem Volk Gottes und den gläubigen Juden in diesen Gemeinden? Nun, das Volk Israel, das wissen wir alle, wurde als Einheit, als Ganzes von Gott abgesondert. Bei den Gläubigen, dort ist es aber anders, hier wurde jede Einzelne ganz individuell in die Familie Gottes mit aufgenommen. Das Volk Gottes musste Satzungen und Rituale einhalten, während die Gläubigen durch das Blut Christi gerettet wurden. Gottes Volk musste dem Gesetz gehorsam sein, die Gläubigen eiferten dem Vorbild Christus nach. Das Volk konnte sich durch das Blut ihrer Opfertiere nicht dauerhaft reinigen, den Gläubigen aber wurde durch das Blut Christi dann vollkommen vergeben. Und schon allein dieser Blick auf ihre so besondere Stellung sollte ihnen dann ganz viel Kraft und Mut geben. Und der Herr versuchte Petrus schon in diesen einleitenden Worten, ihren Blick weg von den Sorgen hin auf Gott und seine Liebe zu lenken. Und im zweiten Punkt geht Petrus jetzt noch einen Schritt weiter, indem er auf die lebendige Hoffnung zeigt, eine Hoffnung, zu der uns Jesus Christus letztlich auch durch seine Auferstehung wiedergeboren hat. Davon lesen wir jetzt in den Versen 3 bis 5. Dort heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zur Errettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Schauen wir zunächst nur einmal auf den Vers 3. Dieser Vers ist nämlich ein wirklich mächtiger Lobpreis, für den Petrus den ganzen Namen Gottes verwendet. Aber was zeigt uns dieser so besondere Name? Was zeigt uns diese besondere Anrede, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus? Wenn Petrus hier den ganzen Namen Gottes verwendet, dann würdigt er damit zunächst den Urheber der Erlösung. Denn dieser Text zeigt, dass der Vater eine zweifache Beziehung zum Sohn hat. Denn der Name Gott betont den Menschen Jesus Christus, der den Willen des Vaters tut, und der Name Vater unterstreicht die Göttlichkeit Jesus als unseren himmlischen Vater. Und wenn wir dann die Bezeichnung Herr Jesus Christus sehen, dann begreifen wir als erstes, dass Jesus unser Herr ist. Und als unser Herr hat er natürlich auch das Recht, in unser Herz und in unser Leben einzugreifen. Und der Name Jesus dann bezieht sich auf den, der uns mit seinem kostbaren Blut von unserer Schuld erlöst hat. Und Christus ist dann der Gesalbte, der im Himmel erhöht wurde und dort für uns alle eintritt. Und wenn wir künftig jetzt den Namen Herr Jesus Christus verwenden, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass er unser Herr, unser Erlöser und gleichzeitig auch unser Fürsprecher ist. Aber schauen wir jetzt wieder auf die Judenchristen dort. Wenn Petrus hier den ganzen Namen Gottes verwendet, dann rühmt er damit ihre neue Beziehung, die sie jetzt hatten. Denn für die jüdischen Gläubigen ist der Gott jetzt nicht mehr der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist jetzt diese neue Beziehung, denn durch die Auferstehung Jesu sind sie mit seinem Blut besprengt und damit vollkommen rein. Und das ist jetzt viel, viel besser, eine viel bessere Beziehung als die Opfergaben mit toten Tieren. Denn jetzt haben sie eine lebendige Hoffnung, ein lebendiges Ziel jenseits dieser Welt. Zuvor hatten sie gehofft, dass Jesus einmal ihr König werden würde. Und als er sich dann aber nicht auf den Thron David setzte, sondern sogar gekreuzigt wurde, war all ihre Hoffnung dahin. Das wird dann den zwei enttäuschten Jüngern ganz besonders deutlich, die auf dem Rückweg nach Emmaus waren. In Lukas 24, Vers 21 sagt einer der beiden: Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Doch er ist schmachvoll gestorben und all unsere Hoffnung mit ihm. Aber dieser Vers geht ja noch weiter mit dem Wort doch. Doch auch bei all dem ist dies heute der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Und das bedeutet, Christus ist wieder auferstanden aus den Toten. Jetzt hatten sie eine größere Hoffnung, denn ihre Hoffnung wurde nicht nur wieder belebt, sondern sie wurde wieder geboren. Sie hatten jetzt eine Hoffnung, die lebt. Erkennen wir den Unterschied? Das war jetzt keine Hoffnung mehr auf ein Königreich hier auf der Erde, sondern das ist eine Hoffnung auf den Himmel. Und diese Hoffnung, die dürfen wir alle haben. Und genau diese Hoffnung wird uns jetzt in den Versen 4 und 5, die wir vorher schon gelesen haben, noch weiter beschrieben. Sie wird hier zum dritten Vorrecht, nämlich einem unverweslichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Ein Erbteil im Himmel, das für uns so sicher aufbewahrt wird, damit es wirklich nie, nie mehr verloren gehen kann und auch nie vergehen, nie verschmutzen, nie verblassen kann. Und das wirklich Wunderbare, nicht nur das Erbe wird sicher aufbewahrt, sondern auch wir alle. Auch wir werden hier auf der Erde durch alle Gefahren und Schwierigkeiten hindurch bewahrt, damit wir am Ende unser Erbe dann auch ganz, ganz sicher erreichen werden. Und das, liebe Geschwister, das ist eine Sicherheit, die durch nichts auf dieser Welt übertroffen wird, denn es ist Gottes Macht, die uns bewahrt und eben nicht unsere Treue. Durch unseren Glauben wird dann die Macht Gottes in unserem Leben wirksam. Liebe Geschwister, können wir uns denn eigentlich so wirklich vorstellen, wie groß die Liebe Gottes eigentlich sein muss? So ein kleines Beispiel soll das klein wenig deutlich machen. Denken wir mal an einen jungen Mann, der ist in schlechte Gesellschaft und gerät immer tiefer in Schuld und Sünde hinein. Und du bist jetzt ein reicher, wohlhabender, ein mächtiger Mann und kümmerst dich jetzt liebevoll um diesen jungen Burschen und hilfst ihm aus dem Umfeld der Sünde heraus und bezahlst auch all seine Schulden. Das ist eine große Gnade und hat jetzt ja schließlich eine echte Chance für ein neues und erfolgreiches Leben. Aber bist du der Meinung, dass er jetzt allein mit dieser neuen Situation zurechtkommt? Weil du Zweifel hast, nimmst du ihn noch in deine Familie mit auf, wo er dann all das bekommt, was er nötig hat, um Glauben bestehen zu können. Aber damit nicht genug, jetzt adoptierst du ihn sogar noch, damit er ein echtes Kind deiner Familie wird und damit auch Anspruch auf ein Erbe hat, ein sehr, sehr großes Erbe. Und selbst das ist nicht genug. Jetzt stellst du diesem Mann auch noch einen treuen Begleiter zur Seite, der ihn dann durch Not und Versuchung hindurch führt und bewahrt, damit er dieses Erbe dann auch sicher erreichen wird. Verstehen wir? All das und noch viel, viel mehr hat Gott für dich und für mich getan, und das, obwohl wir voller Sünde sind. Er macht das, weil er uns liebt. Und wie ernüchternd ist es dann, wenn man erleben muss, wie klein dagegen meine Liebe ist, wenn ich doch immer wieder in Sünde falle. Und doch gilt, unser Erbe ist sicher, weil Gottes Liebe größer ist als all unsere Schuld. Aber es bleibt immer noch die Frage, was gehört denn zu diesem himmlischen Erbe? Bei einem weltlichen Erbe gibt es oft Probleme bei der Verteilung unter den Erben. Beim himmlischen Erbe ist es da anders, da gibt es keinen Streit. Schließlich ist Gott der Erblasser und er wird uns allen gerecht. Und was erben wir? In Titus 3, Vers 7 lesen wir, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß erben des ewigen Lebens würden. Und das bedeutet, wir haben eine Hoffnung auf ein Leben, das auch in 10 Millionen, in 100 Millionen Jahren noch nicht zu Ende ist, sondern gerade erst beginnt, die Ewigkeit. Und weil Gott uns jetzt für völlig gerecht ansieht, erben wir auch all das, was denen bereitet ist, die ihn lieben. Was all diese Segnungen dann einmal sein werden, das lassen zum Beispiel die Sendschreiben an die 7 Gemeinden ein Stück weit erahnen. Den Überwindern wird hier nämlich verheißen, dass sie einmal vom Baum des Lebens essen werden. Alle, die glauben, erhalten dann auch die Krone des Lebens. Allen, die Not und Anfechtung überwinden, wird in Aussicht gestellt, dass sie sich vom verborgenen Manna, also von Christus, ernähren dürfen. Ihnen wird sogar die Rute der Herrschaft gegeben. Sie bekommen weiße Kleider und ihren Namen werden im Himmel genannt. Die Überwinder werden dann als eine Säule im Tempel stehen und damit in der ständigen Gegenwart Gottes sein. Und nicht zuletzt sitzen sie dann auch gemeinsam mit dem Herrn auf dem Thron. Das sind nur einige Stichpunkte aus Offenbarung 2 und vielleicht haben dich diese Stichpunkte auch ein wenig neugierig gemacht, einmal selbst dem Wort zu forschen, welche Verheißungen dort noch für dich enthalten sind. Der Grund aber für all diese Segnungen ist und bleibt Jesus Christus. In Christus haben wir die lebendige Hoffnung auf ein Erbe im Himmel. Und dieses Erbteil ist auch dazu bereit, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, wie es im Vers 5 zu lesen ist. Und das ist dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt mit Macht und großer Herrlichkeit, dann wird die ganze Welt sehen und erkennen, dass wir alle Gottes Kinder sind. Liebe Geschwister, dieser Brief geht an die Judenchristen in der Zerstreuung. Das sind Juden, deren neue Hoffnung jetzt auf Jesus Christus gerichtet ist. Das macht aber nicht nur den Unterschied zwischen dem Volk Gottes im Alten Testament und den gläubigen Juden aus diesen Gemeinden, sondern diese ganz besondere Stellung unterscheidet doch auch uns alle hier heute von der Welt. Denn auch wir haben ein makelloses Erbe im Himmel. Sind das nicht wirklich wertvolle und sehr, sehr ermutigende Hinweise, die Petrus uns auch für unser Leben hier und heute gibt? Aber wer ist denn dieser Petrus eigentlich? Als erstes ist er ein Augenzeuge, der all das miterlebt hat. Schließlich war er einer der 12 Apostel und Lukas stellt ihn uns vor als Simon, den Jesus Petrus nannte. Jesus selbst gab ihm also den Namen Petrus oder Kephas, was Stein oder Fels bedeutet. Aber ganz wichtig, Petrus ist nicht der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist, so wie das sehr oft irrtümlich behauptet wird. Und er hat seine Autorität als Apostel auch nicht einem Mann namens Linus weitergegeben, dem dann ein Papstgeschlecht nach dem anderen folgen sollte. Und jeder dieser Päpste hat an diesem grundlegend falschen System noch einiges an Fehlerhaftem hinzugefügt, bis es zu dem Papsttum wurde, was es heute ist. Ja, Petrus hat das Evangelium verkündet und damit den Himmel aufgeschlossen für immer, aber nicht Petrus, sondern Christus ist der Fels und der Haupt der Gemeinde. Jesus ist also der Stein, den die Menschen verworfen hatten, der aber bei Gott auserwählt und kostbar ist, wie es uns Petrus in seinem ersten Petrusbrief Kapitel 2 ausdrücklich noch beschreibt. Damit widerlegt er all diese Irrlehren, die zu diesem Thema verbreitet werden. Wenn Simon hier einen neuen Namen bekommt, dann soll das allen Menschen zeigen, dass Jesus ihn verändern wollte. Er wollte aus dem wankelmütigen Simon den stabilen Stein Petrus machen. Und das war auch dringend nötig, denn wenn wir auf das schauen, was uns die Bibel über Petrus beschreibt, dann erkennen wir einen ungestümen und unbeständigen Mann. Einen, der Versprechen machte, die er dann nicht halten konnte. Er war ein wankelmütiger Mann mit vorlautem Mundwerk. Petrus war also ganz gewiss kein vollkommener Mensch. Doch dieser unbeständige Mann war dennoch der Anführer der 12 Apostel und letztlich sogar ein Stein für das Haus Gottes. Das allein zu erkennen, das macht mir persönlich richtig Mut, weil auch ich mit meiner Unvollkommenheit und mit meinem unvollkommenen Leben von Jesus verändert werde, um letztlich auch gebraucht zu werden. Und wenn wir dann noch genauer hinschauen, dann sehen wir, dass Petrus dieselben Niederlagen einstecken musste wie du und ich. Niederlagen, in denen er immer wieder erleben konnte, dass Jesus ihm dennoch vergeben, für ihn gebetet, ihn gestärkt und ermutigt hat. Und diese dunklen und schweren Stunden von Petrus gebrauchte der Herr, um ihn dann Stück für Stück zu verändern, bis er ihn dann am Ende sogar zum Hüter seiner Schafe machen konnte. Und schaut mal, Petrus kannte Sorgen in seinem Leben. Und genau wie wir hatte er große Sorgen und sogar Angst um sein Leben. Und inmitten dieser erdrückenden Angst leugnete er dann sogar, seinen Herrn zu kennen. Verstehen wir, obwohl er sich ganz, ganz sicher war und sogar sagte, ich will mein Leben für dich geben, verleugnete er Jesus dann doch dreimal und sagte am Ende, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, wenn wir nur auf unsere Sorgen und nur auf unsere Ängste schauen, dann besteht die große Gefahr, dass wir am Herrn zweifeln und in der Nachfolge ins Wanken geraten. Petrus hatte dieses Versagen selbst erlebt. Aber er hatte auch erlebt, dass der Herr ihm trotzdem die Hand gereicht hat und ihn bewahrt hat. Und weil Petrus als Augenzeuge das alles selbst gesehen und miterlebt hat, ist er gerade dazu berufen, uns an diese lebendige Hoffnung zu erinnern, zu der uns die Auferstehung Jesus alle hier wiedergeboren hat. Und das führt uns jetzt zum vierten Punkt, dem Grund zur großen Freude. Dazu lesen wir jetzt die Verse 6 bis 7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Diese Verse machen uns deutlich, Hoffnung ist eben nicht alles, sondern es geht daneben auch um Bewährung. Das sehen wir schon beim Volk Israel. Für das Volk Gottes führte der Weg zum verheißenen Land, das wissen wir ja, mitten durch die Wüste. Das war ein sehr, sehr mühevoller Weg, voller Prüfungen, voller Versuchungen, ein Weg, der jedem Einzelnen ganz viel abverlangt hat. Und so ist auch der Weg für uns Christen sehr häufig mit Not und Anfechtung verbunden. Denn es ist schließlich der Wille Gottes, dass wir eine kurze Zeit leiden müssen. Wir sollen in schweren Zeiten wie durch ein reinigendes Feuer hindurch erprobt werden. Und daher sind Leid und Not für uns sogar wichtige Geschenke, Geschenke, die uns dabei helfen, in unserem Glauben zu wachsen. Und das bedeutet, wenn uns der Glaube Kraft und Mühe kostet, dann wird er für uns zu einem kostbaren Schatz. Und der Herr vergleicht Petrus unseren Glauben auch mit Gold. Von allem, was wir kennen, ist Gold am wenigsten vergänglich. Es scheint selbst in größter Hitze unzerstörbar zu sein und letztlich ist es aber am Ende doch vergängliche Materie. Dagegen ist unser ehrlicher Glaube wirklich absolut unvergänglich. Und auch in den schlimmsten Prüfungen kann er nicht zerstört werden, weil Gott daraus Glaubensanstöße für uns macht, Anstöße, die uns helfen und stärken sollen. Das erinnert mich an die drei Männer im babylonischen Feuer in Daniel 3. Sie hatten es im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erlebt, was es heißt, durchs Feuer erprobt zu werden. Und wir alle wissen, das Feuer hat ihren Glauben am Ende doch als echt erwiesen. Und so wird auch unser Glaube in Zeiten der Not auf seine Echtheit hin geprüft. Das alles zeigt, Erprobung gehört zum Willen Gottes. Denn ein Glaube, der nichts kostet, der ist am Ende auch nichts wert. Doch wahrer Glaube, der durch das Feuer hindurch erprobt worden ist, so sagt es uns Petrus, dieser Glaube hat Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge. Durch den geprüften und bewährten Glauben sind wir für Gott dann so wertvoll, dass wir gemeinsam mit Christus der ganzen Welt einmal geoffenbart und gezeigt werden. Und das führt uns jetzt zum Ziel dieser lebendigen Hoffnung, also dem Zeitpunkt, an dem der Herr Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit dann einmal zu sehen sein wird. Das ist aber nicht die Entrückung, denn dort werden einmal alle Gläubigen, ob tot oder lebendig, dem Herrn in den Wolken begegnen. Aber hier in unserem Text geht es um die sichtbare Erscheinung von Jesus hier auf dieser Erde. Das ist dann, wenn er als König in Macht und Herrlichkeit wieder auf die Erde kommt und wir mit ihm dann von der ganzen Welt gesehen werden. Und so lesen wir das in Zacharia 14, Vers 5. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen, also wir alle zusammen mit dir. Dann einmal, wenn wir gemeinsam mit Christus auf dem Ölberg stehen werden, dann können es alle sehen, dass unser Glaube kostbar und geläutert ist. Ist das nicht eine wunderbare, eine herrliche Verheißung, eine wunderbare Hoffnung? Richten wir unseren Blick aber wieder auf Christus und lesen jetzt die Verse 8 bis 9, wo es um Glauben ohne Schauen geht. Da heißt es, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Ihr seht, wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Das allein klingt jetzt zunächst schon ziemlich ungewöhnlich. Wer kann denn einen Menschen lieben, den er noch gar niemals gesehen hat? Aber diese Verse sagen das und wir alle haben das schon erlebt. Bei Gott ist das etwas anderes. Denn durch dieses Nichtsehen zeigt sich die Kraft und der Charakter unseres Glaubens. Wenn wir uns über den unsichtbaren Heiland freuen und aus unaussprechlicher und herrlicher Freude gar ein Jubel ausbrechen, dann freuen wir uns über das Endziel unseres Glaubens, nämlich der Rettung unserer Seelen. In Johannes 20, Vers 29 sagt Jesus zum ungläubigen Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, aber glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig ist also, wer an den glaubt, den er nicht gesehen hat und nicht sieht. Diese Aussage galt damals ganz besonders den Juden, denn sie hatten ja immer einen sichtbaren Messias erwartet, den Sohn Davids. Doch jetzt liegt ihr ganzes Denken und ihr ganzes Tun auf einen, der verworfen und getötet wurde. Er ist jetzt der Mittelpunkt ihrer Liebe und das, obwohl sie ihn eben nicht sehen konnten. Und wenn wir jetzt diese Verse lesen, dann dürfen wir wissen, sie gelten ganz aktuell natürlich auch für uns. Weil auch wir unseren Retter niemals gesehen haben, brauchen wir den Geist Gottes, um ihn lieben zu können. Und aus dieser gottgewirkten Liebe zu unserem Herrn und Heiland entsteht dann die Quelle unaussprechlicher und glückseliger Freude, die wir schon hier auf dieser Erde erleben dürfen. Und diese unbeschreibliche Freude hilft uns dann, all die Sorgen einfach umzuwandeln, damit aus Sorgen eine lebendige Hoffnung werden kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll denn das nun eigentlich gehen? Wie kann ich mich bei all den Problemen, die hier vor uns liegen, denn wirklich freuen? Da sagt Petrus, dass unsere Freude nicht von irdischen Umständen abhängt, sondern von zwei ganz anderen Dingen. Erstens ist der Blick auf unser Ziel im Himmel von ganz großer Bedeutung. Denn wenn wir in Sorgen, in Nöten und Anfechtung feststecken, dann sollen wir auf unsere Hoffnung im Himmel schauen. Und zweitens ist die Nähe zu unserem Herrn total wichtig, denn in seiner Nähe, in seinem Joch, wie es im Wort heißt, kann uns nichts und niemand von ihm trennen. Und weil wir in Christus sind, werden wir das Endziel unseres Glaubens davontragen, die Errettung unserer Seelen, wie es im Vers 9 geschrieben ist. Und von dieser großartigen Errettung berichtet uns schon das Alte Testament durch die Propheten. Und das ist heute nun unser fünfter und letzter Punkt. Die Größe dieser Errettung. Dazu lesen wir die Verse 10 bis 12. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche Weise und was für eine Zeit der Geist des Christus ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was sie euch jetzt bekannt gemacht haben, durch diejenigen, welche auf das Evangelium verkündet haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, und das sind Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Hier wird deutlich, dass sich sowohl die Propheten als auch die Engel für die Errettung interessierten. Und das allein zeigt schon die Größe und die Bedeutung der Errettung. Aber schauen wir zunächst einmal auf die Propheten. Sie redeten, inspiriert durch den Geist Gottes, und konnten so vorausschauend die unverdiente Gnade, die einmal kommen wird, ankündigen. Doch ganz offensichtlich hatten sie nicht ganz verstanden, was das ganz konkret bedeuten sollte. Und daher forschten sie nach, zu welcher Zeit dies alles geschehen würde. Der Geist Gottes hatte sie also inspiriert, und daher konnten sie Dinge vorhersagen, das Leiden des Messias und auch die Herrlichkeit, die danach kommen würde. Aber sie wussten nicht, was zwischen diesen beiden Ereignissen, dass zwischen diesen beiden Ereignissen mehr als 2000 Jahre liegen sollten. Um sich das besser vorstellen zu können, vergleicht man das gerne mit einem Blick auf die Berge. Das kennt man hier im Allgäu besonders gut. Hier im Ostallgäu gibt es ganz tolle Berge. Wenn man da von der Ferne auf die Alpen schaut, dann hat man schnell den Eindruck, als würde zwischen zwei Bergen nie ein Abstand sein. Die würden immer ganz dicht hintereinander stehen, auch dann, wenn ein großes Tal dazwischen liegt. Das ist also eine optische Täuschung. Hier in diesem Vers geht es aber nicht um unsere schönen Alpen, sondern es geht letztlich nur um zwei Berge. Es geht um den Berg Golgatha, wo Jesus gelitten hat, und es geht um den Ölberg, wo Jesus dann einmal wiederkommen wird. Und ich habe dazu eine Skizze vorbereitet. Diese Skizze, diese zwei Gruppen der Interessenten, die es da gibt, sehr gut erkennen lässt. Die eine Gruppe, das sind die Propheten, das ist das Strichmännchen da unten. Diese Propheten sahen diese beiden Berge, also Golgatha und den Ölberg. Aber was sie eben nicht sehen konnte, war das große und breite Tal, das hinter dem Berg Golgatha war. Das große Tal, das da war, das ist die Zeit der Gemeinde oder Gnadenzeit oder die Epoche, in der wir gerade leben. Das Einzige, was Gottes Geist ihnen aber ganz, ganz deutlich macht, war, dass diese Vorhersage nicht ihnen selbst galt, sondern erst Generationen, die noch gar nicht geboren waren. Denn erst nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus kam zu Pfingsten dann der Heilige Geist vom Himmel herab und bevollmächtigte dann nicht die Propheten, sondern die Apostel, dieses Geheimnis der Gemeinde zu entlüften, nämlich die Erlösung, die jedem geschenkt wird, der an Christus glaubt. Und wenn du heute hier sein solltest und noch keine persönliche Beziehung zum Herrn hast, dann lädt dich dieser Text dazu ein, heute noch Ja zu ihm zu sagen. Und ich finde, das alles ist so gewaltig, dass dann auch die zweite Gruppe, nämlich die Engel, in diese Wahrheit der Erlösung hineinschauen wollten. Und das habe ich hier einmal versucht, orange darzustellen. Dann haben die Engel in der Bibel zwar eine große Bedeutung, aber soweit wir wissen, gibt es für gefallene Engel keine Erlösung. Und daher wollen diese Engel Einblick in unser Geheimnis bekommen. Sie wollen wissen, wie Gott aus den Mördern seines Sohnes Anbeter seines Sohnes gemacht hat. Schließlich hatten sie den Aufstand unter dem Heer der Engel miterlebt. Sie waren dabei, als sich Satan mit seinen Anhängern gegen Gott erhoben hat. Und sie wissen genau, dass auch die Menschen sich gegen Gott aufgelehnt hatten. Und jetzt schenkt Gott gerade diesen gefallenen und rebellischen Menschen solch eine wunderbare Gnade. Das ist eben der Unterschied. Christus ist nicht gekommen, um für Engel zu sterben, sondern für die Nachkommen Abrahams. Hebräer 2, Vers 16. Das große Vorrecht, das alle Gläubigen haben, liegt also nicht nur darin, dass wir all das klar verstehen, was dem Propheten damals verborgen blieb, sondern das Besondere ist eben auch, dass die Engel in unsere Erlösung hineinschauen wollen. Wir, die Gemeinde, sind für die Engel also eine ganz, ganz wichtige Lektion. Denn durch uns sollen sie die Weisheit Gottes erkennen, das sagt uns Epheser 3, Vers 10. Und weil die Engel dann auch die Freude nicht kennen, die unsere Rettung mit sich bringt, wollen sie genau diese Freude auch bei uns, bei euch hier, in eurer Gemeinde hier in Marktoberdorf sehen und erleben. Nicht Uneinigkeit, nicht Streit, sondern Liebe und Freude sollen unser Miteinander, sollen euer Miteinander ausmachen. Das ist die ganz wichtige Botschaft, die Petrus auch heute uns allen hier weitergeben möchte. Er will uns bewusst machen, dass sogar die Engel auf uns schauen und ganz genau beobachten, wie wir auch in schwierigen Situationen miteinander umgehen. Liebe Geschwister, am Ende ist unsere Hoffnung aber auch deshalb eine lebendige Hoffnung, weil wir sie täglich leben. Das gelingt uns aber nur, weil diese Hoffnung in der großartigen Liebe Gottes ganz fest verankert ist. Denn die Grundlage dieser Hoffnung ist die Auferstehung Christi, die immer und überall ihre Gültigkeit hat. Dagegen wurde das Erbteil Israels, wie wir wissen, immer schnell wieder verdorben und befleckt, aber unser Erbteil ist im Himmel ganz, ganz sicher für uns aufbewahrt. Aber nicht nur unser Erbe, sondern auch jeder Einzelne, wir alle werden durch Gottes Macht bis zur endgültigen Rettung bewahrt. Und der wirklich absolute Höhepunkt unsere Rettung wird dann in der letzten Zeit gemeinsam mit Christus in Lob, in Ehre und Herrlichkeit der ganzen Welt gezeigt werden. Das wird dann ein wirklich großes Ereignis, wenn die Welt uns sieht, wie wir mit dem Herrn vereint sind. Aber es gibt auch eine Verpflichtung. Wir haben die Pflicht, auf all dies auch sorgfältig aufzupassen. Deshalb schreibt Petrus im Vers 13, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sollen also unsere ganze Hoffnung auf die Gnade setzen, die uns durch den Herrn zuteil wird. Und ich weiß aus eigener, oft sehr mühevoller Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, an Sorgen, an Selbstzweifel, an Mutlosigkeit vorbei auch immer optimistisch zu bleiben. Doch gerade dann, wenn es dir eben nicht gelingt, so sagt es Petrus, gerade dann stell deine Sorgen in das Licht der lebendigen Hoffnung, weil diese Hoffnung größer und heller ist als alles, was dich jemals bedrücken kann und weil sie deinen Blick dann auch frei macht, auf den zu schauen, den du in allem und überall vertrauen kannst. Schließlich ist es der gleiche Gott, der das Volk mitten durchs Meer hindurch geführt hat und der auch Petrus die Hand gereicht hatte, als er zu sinken drohte. Diesen Gott lieben wir, an diesen Gott glauben wir und über diesen Gott jubeln wir mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und da wollen wir uns heute Morgen gegenseitig zurufen: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dankeschön. Amen.